Was für eine freudige und schöne Stimmung. Mit dem Thema Freude haben wir ja die neue Predigtserie Emotionen eingeleitet. Und tatsächlich hat die Bibel so viel zu sagen über das Thema der Freude. Und wisst ihr, was ganz brillant wäre? Wenn du hinter deiner Maske jetzt mal dein schönstes Lächeln aufziehst. Wunderbar. Das sieht gut aus. Ist dir schon aufgefallen, dass man jemand, der lächelt, auch hinter einer Maske, man kann das erkennen, du siehst es an den Augen. Vielleicht sagst du, oh, es ist mir gar nicht so nach Freude und nach Lächeln, ich habe eher eine andere Emotion, nämlich das Gefühl von Wut. Ja, dann bist du genau richtig, weil darum geht es heute. Und was ein bisschen für mich seltsam ist, ich habe ganz andere Emotionen heute. Ich könnte platzen vor Freude, mein Lieblingsmensch hat Geburtstag, ihr seid alle so gut drauf. Überhaupt, der ganze Tag ist so wunderbar, wir feiern Gottesdienst. Und dennoch möchte ich über das Gefühl sprechen von Wut, von Ärger und von Zorn. Irgendjemand heute Morgen hier, der mega wütend ist? Nur, dass ich das gleich mal sehe. Irgendjemand hier, der schon mal Wut, Ärger oder Zorn empfunden hat? Das habe ich mir schon gedacht. Ihr wisst also, um was es geht. Es geht um das Gefühl des sich Ärgerns und ihr gebt mir sicherlich recht, es gibt viele Dinge, die einen ärgern können, oder? Jeder ärgert sich mal. Das ist ein universelles Problem. Und mein Gefühl ist fast, wie wenn es in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, irgendwie gefühlt noch mehr Menschen gibt, die sich irgendwie aufregen. Und gleich zu Beginn möchte ich sagen, man muss schon überlegen, ob sich der ganze Ärger lohnt oder ob es zuweilen nicht besser ist, sich nicht zu arg zu ärgern. Eventuell hat sich ja jemand schon heute Morgen auf dem Weg zum Gottesdienst geärgert. Kann ja alles sein. Dann wollen wir uns das mal anschauen, weil als ich das so studiert habe, ist mir aufgefallen, Wut, Ärger und Zorn kann sehr zerstörend sein. Aber es kann auch etwas sehr Aufbauendes in der Wut liegen. Du wirst vielleicht überrascht sein, dass es so etwas gibt, aber tatsächlich, das ist so. Die Bibel lehrt so viel über Dankbarkeit, über Freude, über Zufriedenheit. Aber wenn man mal ein bisschen sich Gedanken macht, wird man feststellen, eine Unzufriedenheit in manchen Situationen birgt auch eine riesige Chance, dass negative Dinge angepackt und verändert werden zum Guten. Ich möchte heute darüber sprechen, wie wir mit dem Gefühl der Wut und des Ärgers umgehen. Ist es eine Sünde, sich zu ärgern? Nein, es ist ein Gefühl, das Gott in unsere Seele ja auch hineingelegt hat, das er sehr gut auch selbst kennt. Im Psalm 30, im 6. Vers, da heißt es von Gott, sein Zorn währt einen Augenblick. Und was bin ich dankbar? Lebenslang seine Gnade. So, ein Augenblick. Aber Gott kennt auch Zorn und wir werden schon sehen, auch im Leben von Jesus gab es das. Wenn hier von diesem Zorn Gottes gesprochen wird, dann sagen die Theologen oft einen gerechten oder heiligen Zorn. Ich möchte es etwas anders auslegen. Ich möchte darüber sprechen, über einen aufbauenden, heilenden Zorn oder Wut und eine zerstörende Art und Weise. Zunächst mal ist ganz wichtig, warum kennt Gott das Gefühl der Wut? Ganz kompakt gesagt, Gott kocht vor Wut über all das Böse, das der Teufel in dieser Welt anrichtet. Da ist Gott nicht gleichgültig. Da legt er sich nicht zurück und sagt, naja, lassen wir die mal auf der Erde machen. Nein, Gott ist wütend über die Zerstörung, über die Misshandlung, über Gewalt, über das, was Menschen sich zuweilen auf dieser Erde antun. Über Ungerechtigkeit, Rassismus, Lügen, Krieg, der stattfindet, Ehebruch, Streit. All das lässt Gott nicht kalt. Da wir Menschen nach seinem Bild geschaffen sind, haben wir ebenfalls die Fähigkeit, Zorn zu empfinden. Und nochmal, es ist nicht unbedingt Sünde, aber es kann zur Sünde werden. Im Epheserbrief, im 4. Kapitel, Paulus schreibt dort an die Gemeinde in Ephesus, im 26. Vers, zürnt ihr oder seid ihr wütend, ärgert ihr euch über irgendetwas? so sündigt nicht. Also man steht offensichtlich in der Gefahr, im Ärger Dinge zu machen, die Gott nicht gefallen. Und dann sagt das Wort Gottes, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn, über deiner Wut untergehen. Gebt nicht Raum dem Teufel. Die meisten Ehepaare, die vielleicht auch einen Ehekurs besucht haben, wissen und kennen diese Stelle sehr gut. Und dann hat man eben gelernt bekommen, bevor man in die Heia geht, räumt man den Streit aus. Alle sagen, sich zu ärgern ist normal. Wie du darauf reagierst, ist entscheidend. Gestern beim Einkauf, da war eine ältere, sehr gepflegte Dame vor mir dran und offensichtlich ist ihr eine Laus über die Leber, sie war so schlecht drauf. Und die beiden, die hinterm Tresen standen und sie bedienen wollten, bekamen das volle Lotte ab. Ich merkte, wie die Unsicherheit zunahm im Geschäft. Und der jüngere Kollege versuchte irgendwie, diese Frau zu besänftigen, aber es ist nicht gelungen. Da gab es ein Missverständnis, was weiß ich, aber es wurde immer angespannter, die Situation. Dann hatte sie sich Luft gemacht und war so schon am Gehen. Dann rief dieser junge Verkäufer hinterher, ich rufe sie an, sobald ihre Bestellung da ist. Dreht sie sich um und sagt, haben Sie denn überhaupt meine Nummer? Und dann wurde es peinlich für ihn. Er dachte, sie ist im System irgendwo abgegeben, aber da war keine Nummer. Er sagte, ich schreibe das gleich auf. Und es wurde eigentlich immer intensiver. Wie gut, dass ich dann an die Reihe kam. Ich konnte seelsorgerlich, liebevoll eingreifen und die beiden wieder aufbauen. Und sie haben mich vorzüglich bedient. Da war ich mit dem Fahrrad auf dem Rückweg nach Hause. An der Ampel steht vor mir ein weiteres Fahrrad und daneben ein Auto. Es wird grün. Der Mercedes da vorne wusste nicht, will ich abbiegen oder will ich geradeaus fahren. Er war einfach unentschlossen. Und für uns beide auf dem Fahrrad war das mühsam, weil wir kamen ja nicht vorbei. Und dann war die Grünphase auch schon vorbei und der Mercedes-Fahrer immer noch unentschlossen. Und dann ging es los. Da hat sich der vor mir aber mal so Luft gemacht. Und dann ging die Scheibe runter vom Mercedes. Ich erspare dir die Zitate und die Handbewegungen. Wegen einer einzigen Ampelphase. Es gibt eine zerstörerische Wut. Eine zerstörerische Kraft, die in der Wut ausgeprägt sogar im Jähzorn liegt. Aus der Seelsorge ist mir durchaus bekannt, dass in so einem zerstörerischen Anfall von Wut und von Zorn, da wird viel mehr Lebensqualität in unseren Häusern geraubt wie durch Corona. Darum sagt die Bibel, Prediger 7, Vers 9, sei nicht schnell, dich zu ärgern. Hast du gehört? Sei nicht so schnell dabei, dich zu ärgern. Denn Ärger ruht im Herzen der Toren, eine andere Übersetzung sagt, denn Ärger ruht im Herzen der Dummköpfe. Psalm 37, Vers 8, lass dich nicht von Zorn und Wut überwältigen, denn wenn du dich ereiferst, gerätst du schnell ins Unrecht. Warum? Nun, weil man manches Mal im Wut, im Zorn die klare Sicht verliert. Und plötzlich, mir nichts, dir nichts, ist man in seinem Ärger plötzlich selbst schuldig geworden am anderen. Sprüche 27, Vers 4. Zorn und Wut sind so zerstörerisch wie ein reißender Strom. Und wir alle haben ja die Bilder vor Augen von der Flutkatastrophe in unserem Land. Also Zorn und Wut sind so zerstörerisch, wie ein reißender Strom. Jetzt geht der Vers noch weiter, ist nicht unser Thema, aber trotzdem interessant, das zu sehen. Dann heißt es, gegen die Eifersucht aber verblassen beide. Der Schriftsteller Mark Twain sagt, bist du zornig, zähl bis 4, hilft das nichts, dann explodier. Es gibt im Ärger Menschen, die schlucken und andere, die spucken. Schlucker und Spucker. Ich wette, jeder hat gerade jemanden im Auge oder im Sinn, der oft im Ärger explodiert, wie so ein Vulkanausbruch. Und das ist reichlich unangenehm. Also die Leute, die um sich schlagen und in ihrer Wut das jedem zeigen, die machen sich natürlich Luft, fühlen sich vielleicht auch etwas besser. Das Problem ist nur, das ganze Umfeld fühlt sich blöd. Den Ärger dauernd in sich hineinzufressen, ist auch kein konstruktiver Umgang mit Wut. Beides macht krank. Schau, wenn du deinen Zorn runterschluckst, jemand sagt, dann hast du ihn noch lange nicht verdaut. Sondern es macht etwas in dir. Manche Menschen werden körperlich sogar krank, weil sie den Ärger ständig in sich hineinfressen und nicht einmal darüber reden, es konstruktiv angehen. Den Ärger zu verdrängen ist genauso klug wie Giftfässer im Boden zu vergraben. Irgendwann leckt die Geschichte und dann hast du ein Riesenproblem. Alles ist vergiftet. Vergrabener Ärger, unterdrückte Wut vergiftet unbemerkt unsere Gedanken, unsere Beziehung, sogar unseren Körper. Wie oft in der Seelsorge erlebt, dass Menschen in ihrer Kindheit von den Eltern in ihrer Wut dermaßen unterdrückt und gebrochen wurde, dass da charakterlich so eine Fehlhaltung reingekommen ist, bei der es Jahre gebraucht hat, damit das wieder in Ordnung kommt. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns in dieser Predigt an, wie gehen wir gesund mit Ärger um, weil rumzubrüllen, Türen zu knallen, Nachbars Katze in die Ecke zu treten, ist ja keine Lösung. Eine Spur der Verwüstung und der Verletzung hinter sich herzuziehen, ist nicht besonders cool. Meine Frau hatte ihre Ausbildung in Offenburg begonnen, dann sind wir umgezogen nach Stuttgart. Dort kam sie in ein anderes Rathaus, setzte dort ihre Ausbildung fort und hatte einen Amtsleiter, der so dermaßen cholerisch war. Und das Problem war, niemand in dem Rathaus ist das angegangen. Sondern alle haben sich dann weggeduckt und ein junges Mädchen, das ihre Lehre machte, ging manches Mal mit Tränen in den Augen dort zum Job. Ich möchte dir sagen, wenn du Verantwortung hast für andere Menschen, dann tu das in einer Art, wie Jesus es tun würde. Jezorn, es gibt Heilung davon. Hörst du? Wenn hier Menschen sind, die gewalttätig werden in ihrer Ehe, ihrem Ehepartner gegenüber. Es gibt Befreiung von dieser zerstörerischen Wut, hört ihr? Wenn du leidest unter Gewalt in deiner Ehe, dann schweig nicht, schluck's nicht runter, sondern sucht euch Hilfe. Wir dürfen nicht sagen, das wäre normal. Wenn du merkst, du hast mit dem Problem, mit dem Thema Zorn, Jezorn, ein Problem, dann geh in die Seelsorge. Sprüche 29, Vers 11 heißt, nur ein Dummkopf lässt seinem Zorn freien Lauf. Ein Verständiger hält seinen Unmut zurück. Wut kann einem die objektive Sicht der Dinge nehmen. Wut zerstörerisch kann Ehen an die Wand fahren. Beziehung von Eltern zu Kindern. All das kann so zerstört werden am Arbeitsplatz. Beziehungen und Freundschaften. Darum sagt die Bibel, davon müssen wir Abstand nehmen. Epheser 4, 31, schreit einander nicht an, redet nicht schlecht über andere und vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Christus vergeben hat. Wir haben, glaube ich, verstanden, es gibt eine zerstörerische Art von Wut und Zorn und wir müssen lernen, sie zu unterscheiden von der aufbauenden, heilsamen Art. Du sagst, habe ich noch nie gehört, dass es so etwas gibt. Oh doch, schau mal, Jesus war ja ohne Sünde, gebt ihr mir recht? Nur so konnte er uns von der Schuld erlösen, weil er ohne Sünde war sein ganzes Leben, bis in den Tod hinein, in die Auferstehung beim himmlischen Papa. So, Jesus war also ohne Sünde und dennoch hatte er Situationen, die ihn geärgert haben, die ihn regelrecht wütend gemacht haben. Vorhin, wer aufmerksam dem Text zugehört hat, der Kindersegnung, der hat es gehört. Da wollen die Jünger vermeiden, dass die Kinder zu Jesus kommen und das hat Jesus wütend gemacht. Jesus wurde immer dann wütend, wenn Menschen der Zugang zu Gott, zu dem lebendigen Weg, wenn der verriegelt wurde, dann wurde Jesus wütend. Wenn die Pläne Gottes irgendwie vereitelt werden sollten. Einmal, einer seiner engsten Jünger, Petrus, er hört, wie Jesus davon spricht, dass er sein Leben geben wird. Und was tut Petrus? Er sagt, oh Meister, das soll dir niemals widerfahren. Und Jesus, es macht ihn wütend, weil es ist der Weg Gottes. Und er spricht zu Petrus sehr, sehr hart. Er sagt zu ihm, Satan, weich hinter mich. Das, was du da sagst, ist niemals im Sinne des himmlischen Vaters. Und dann gibt es eine weitere Situation, die will ich mit euch anschauen. Weil es gibt eine Geschichte, da ist Jesus wirklich ausgerastet. Und das im Tempel, stell dir das einmal vor. Im Prinzip geht es um zwei Tempelreinigungen. Johannes stellt die Geschichte an den Anfang seines Dienstes und die sogenannten Synoptiker, Matthäus, Markus, Lukas, bringen es an das Ende des Dienstes. Jetzt bin ich ein einfacher Landpfarrer, ich mache es nicht so kompliziert. Die Theologen sagen alle, oh, wie war das und war das einmal und warum am Anfang, am Ende. Nee, ich glaube, Jesus ist da zweimal rein und hat aufgeräumt. Du räumst ja bei dir zu Hause auch nicht nur einmal auf. So, da kommt nun Jesus in den Tempel und wir lesen mal aus Matthäus-Evangelium, 21. Kapitel. Da heißt es, da ging Jesus in den Tempel. Es war Passafest, kurz vor seinem Tod in Jerusalem. Die Menschen kamen zusammen und sie gingen in den Tempel. Jedem Juden war das wichtig, in dieser Zeit nach Jerusalem zu kommen. Jesus wusste, was da auf ihn zukommt. Niemals hat er Sünde auf sich geladen und auch jetzt sündigt er nicht. Er geht in den Tempel und dann macht er Folgendes. Er jagt alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer um und rief ihnen zu. So, Jesus tut etwas, was gar nicht so normal ist in seinem Dienst. Wir erleben ihn ja hauptsächlich liebevoll und verständnisvoll und all das. Aber hier, nicht jähzornig, aber doch sehr bestimmt, wütend riss er die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenverkäufer. Du, vom Kontext musst du wissen, es war so im Tempel, dass es dort Händler gab, die haben Opfertiere verkauft. Und das zu unglaublich überhöhten Preisen. Dann wurde auch die Währung getauscht, eine sogenannte Tempelwährung. Und auch da wurden selbst die Ärmsten der Armen über den Tisch gezogen, ausgebeutet. Und was Jesus hier tut, er sagt, ich wende mich gegen dieses ausbeuterische System. Und dann hält Jesus eine ziemlich kurze Predigt im Tempel. Außergewöhnlich kurz. Zwei Sätze, aber die haben es in sich. Er sagt, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und während Jesus im Tempel war, kamen Blinde und Gelähmte zu ihm und er heilte sie. Ich finde, diese kurze Zusammenfassung, die wir hier hören von Matthäus, ist so der Hammer. Gerade noch ist er dabei, die Tische umzuschmeißen, hat sich eine Geißel gemacht und treibt die Händler davon. Und im nächsten Moment heilt er die Menschen, die seine Hilfe so dringend brauchen. Es war eine heilsame Wut. Warum? Weil Jesus sich geärgert hat darüber, wie Menschen abgehalten wurden, Gott zu begegnen. Und wisst ihr was? Mein Gebet ist, dass wir nie aufs falsche Gleis kommen als Kirche, dass wir immer verstehen, was die Mitte ist, um was es geht. Es geht um Jesus Christus. Er ist der Mittelpunkt, er ist der Herr aller Herren, er ist der König aller Könige. Ihm gehört unsere ganze Aufmerksamkeit. Wie leicht kann man als Kirche auch abrutschen und gerade in dieser Zeit in politische Themen. Und ich werde gleich noch ein paar Sätze dazu sagen, weil es darf uns nicht passieren, dass wir anfangen zu meinen, wir machen die Arbeit der Politiker. Wir haben einen eigenen Auftrag und der ist sehr, sehr deutlich von Jesus formuliert. Geht hin in die Welt, predigt zu allen Nationen, macht sie zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ein ganz klarer Auftrag, den Gottes Wort uns gibt. Die Bibel sagt, dass der Glaube und die Hoffnung und Recht haben wollen nie vergehen wird. Glaube, Hoffnung und Recht haben wollen. Und Recht haben wollen ist das größte von drei. Naja, jetzt fängt es an, ein bisschen nachzudenken. Wo steht denn das? Kann mir jemand helfen? Glaube, Hoffnung und wer weiß es? Was ist die größte unter ihnen? Ja, Mann! Das ist es! Liebe und nicht, hey, ich habe Recht in meinen Einstellungen und ich muss jetzt alle gerade biegen. Hey, wie gut, dass Gott uns so unterschiedlich gemacht hat und dass wir einander in Liebe begegnen. Wie schön ist das? Nicht beziehungszerstörend. Was Jesus getan hat, er hat die Tische umgeschmissen und nicht die Menschen. Er hat das Instrument des Missbrauchs deutlich angeprangert. Er war wütend darüber, wie andere Menschen missbraucht wurden. Und weißt du, und das ist eine gute Art der Wut, wenn Dinge durch dieses Gefühl in eine göttliche Ordnung hineinkommen, weil das ist ein Antrieb. Schau doch mal auf die Dinge der Heiligen Schrift, auf die Helden, die Männer und Frauen Gottes, die etwas bewegt haben. Oft war es genau dieses Gefühl, hier stimmt etwas nicht, weil Wut zeigt dir an, da ist etwas nicht in Ordnung. Und die Art und Weise, wie du mit diesem Zeichen umgehst, ist so matchentscheidend, ist so wichtig. Du kannst in der Wut göttlich gute Dinge wieder herbeiführen. Mose, der war wütend darüber, über die Sklaverei, wie die Ägypter sie behandelt haben. In der Folge wurde das Volk Israel aus der Sklaverei ins verheißene Land geführt. Ein David, der war wütend, dass da ein Goliath spottet über seinen Gott, sich lustig macht über alles, was ihm heilig ist. Und dann nimmt er eine Schleuder und einen Stein. Und weißt du was, es war dieser innere Antrieb. Ich bringe etwas in Ordnung, was hier nicht in Ordnung war. So viele weitere Beispiele in der Heiligen Schrift. Schau es dir an. Männer und Frauen, die gesagt haben, hier ist etwas nicht in Ordnung und ich lasse es nicht zu. Ich lehne mich nicht bequem zurück. Ich lasse nicht 5 Grad sein, sondern ich stehe auf, auch wenn es mich viel Kraft, wenn es mich vielleicht auch Ärger kostet. Wenn Jesus wütend war, schmiss er Tische und er liebte die Menschen. Er hat niemanden geschlagen. Aber er ging ganz massiv gegen den Betrug und gegen den Missbrauch vor. Wir dürfen Menschen in unserer Wut nicht verletzen, weder verbal noch körperlich. Überleg dir, wann du in die Tastatur greifst und ob es sich lohnt, manche E-Mail zu schreiben. Es ist so easy, gell? Sich Luft zu machen mit einer E-Mail. Bam, raushauen und dann mal sehen, was passiert. Es mag sein, mit dem nächsten Beispiel, dass ich vielleicht den einen oder anderen wütend mache hier im Raum. Ich gehe das Risiko einfach mal ein. Wir haben in unserer Gemeinde ganz unterschiedliche Ansichten zum Thema Impfen. Und ich werde immer wieder gefragt, Markus, wie denkt ihr als Gemeindeleitung darüber? Und ich möchte es euch heute sagen. Ich fang mal anders an. Es gibt eine Gruppe, von denen weiß ich, die sagen, hey Markus, endlich sagst du mal was zum Impfen und alle sollten sich impfen lassen, aber sofort. Und dann, oh, gibt es ja eine andere Gruppe auch, die sagt, bist du des Wahnsinns? Damit unterwerfen wir uns ja dem Antichristen. Und in 3 Monaten sind alle Geimpften tot. Jetzt sagst du ja, was ist denn eure Meinung als Gemeindeleitung? Auf der Seite, auf dieser Seite? Ich sag's euch, wir haben nicht eine Meinung. Wir haben unterschiedliche Sichtweisen. Ich habe auch meine eigene Meinung zum Thema. Aber weißt du was? Viel, viel wichtiger. Glaube, Hoffnung und das ist der Punkt, ihr Lieben. Darum geht's uns. Darum wird niemand ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. In dieser Kirche wird kein Mensch ausgeschlossen aus der Gemeinschaft. Mir ist so wichtig, das Thema. Ist mir so wichtig. Du sagst, naja, jetzt macht er ja doch Politik. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich will uns dahin führen, dass wir wissen, die Liebe steht über allem. Wir schließen keinen Menschen aus der Gemeinschaft aus. Jesus hat das auch nicht getan. Im Gegenteil. Jesus, er hat die Menschen gesucht, er hat sie geliebt und er ist ihnen mit der göttlichen Liebe begegnet und nicht mit dem Ziel des Rechthabens. Wir sind ja als Gospelhaus eingebunden in einen Gemeindeverband, etwa 800 Gemeinden in Deutschland, die sich zum Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden zählen. Und ich höre gerade auch von unterschiedlichen Situationen in den Kirchen. Und ich bin Gott von ganzem Herzen dankbar, dass wir echt so einen guten Kurs als Gemeinde fahren. Ich bin euch so dankbar, dass es nicht zu Streitereien kommt. Aber ich weiß, da liegt eine Gefahr drin. Und ich höre es von überall. Und jetzt kam ein Brief von unserem Präses Johannes Justus. Ich will nur einen kurzen Ausschnitt zitieren. Da heißt es, im Präsidium nehmen wir wahr, dass unsere Gesellschaft vermehrt auseinanderdriftet. Es bilden sich Gruppierungen, Impfgegner, Impfbefürworter. Menschen, die einen Großteil der Maßnahmen kritisch sehen und ablehnen und wiederum andere, die kein Verständnis dafür haben, dass man sich nicht impfen lässt, um nur einige Ausprägungen zu nennen. Leider geht dieser Riss in der Gesellschaft auch nicht an unserem Bund und unseren Gemeinden vorbei, was uns vor große Herausforderungen stellt. Wir hören von Glaubensgeschwistern, die sich gegenseitig den Glauben absprechen, beziehungsweise im Umkehrschluss egoistisches Verhalten vorwerfen und mit fehlender Nächstenliebe argumentieren. So ist es nicht verwunderlich, dass Missverständnisse und Missstimmungen zu Verletzungen und Trennungen führen. Dabei wünsche ich uns, dass wir einander zugewandt sind und aufeinander zugehen, anstatt sich voneinander abzuwenden. Deshalb wende ich mich mit einer eindringlichen Bitte an euch, die ich in Form von einer Aussage aus dem Wort Gottes zum Ausdruck bringe. Dieses Wort hat dem Psalmisten David in einer besonders schwierigen Zeit geholfen und hilft auch mir. Tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Ich habe es gesagt, bin so dankbar, dass wir weitestgehend verschont bleiben vor Streitereien und dennoch ist mir klar, dass es sie dennoch gibt und ich möchte aufrufen zu Respekt, den anderen stehen zu lassen. Könnten wir uns darauf vereinbaren? Was hat Jesus wütend gemacht? Es hat ihn wütend gemacht, wenn Menschen nicht zu ihm kommen durften. Es hat ihn wütend gemacht, wenn den Armen und den Kranken nicht geholfen wird. Er hat immer den Verletzten und Hilflosen, er ist ihnen begegnet und hat ihnen mit der Liebe Gottes gedient. Immer wenn Jesus so in Wut kam, ist etwas sehr Positives herausgekommen. Ich habe es euch gesagt, die Kinder durften kommen, er nahm sie in den Arm, er herzte sie, er segnete sie. Als Petrus ihm widerstehen wollte, er nahm ihn in die Schule, wies ihn zurecht und weiter ging's. Und hier, die Lahmen und die Blinden wurden geheilt. Ein einziger Satz. Das Gute, das da herausgekommen ist. Jesus hat keinen aus der Gemeinschaft ausgeschlossen. Er hat auch nicht gejammert, sich hingesetzt, ob böse, ungerechte E-Mails geschrieben. Nein, hat er nicht. Denk einmal, wie er umgegangen ist mit den Leuten, die ihn verletzt und missbraucht haben. Immer in einer vergebenden Haltung. Ich möchte dir sagen, zunächst einmal, wenn du das Gefühl von Wut, Ärger und Zorn spürst, dann setz dich hin, zähle nicht nur auf vier, wie Mark Twain sagt, sondern überleg einmal, ist diese Wut jetzt, hat sie ein zerstörerisches Ausmaß, führt sie zu Trennung von Beziehungen, zerstört sie etwas? Oder ist es eine Wut der göttlichen Natur? Wenn es eine zerstörerische ist, dann werd dir klar darüber, bring es zu Gott, sprich Vergebung aus den Menschen, die schuldig geworden sind. Wenn es eine göttliche Wut ist, dann entscheide dich, diesem Gefühl nachzugehen. Wenn du wütend wirst über die chronischen Sünden in deinem Leben, dann ist es ein wunderbares Signal, eine Aufbruchsstimmung, das Leben aufzuräumen, in Ordnung zu bringen. Wenn du wütend wirst, weil Menschen ungerecht behandelt werden, dann kannst du ihnen begegnen mit der Liebe und dann bewirkt es etwas ganz, ganz Gutes. Eine Welt, die gerade so gespalten ist, braucht eine Kirche, die in Liebe verbindet, zusammenführt. So, überleg einmal, was macht dich wütend? Und wenn die Wut das Ziel der Verbesserung, des Segens hat, hey, dann setz sie ein. Dann setz die Energie, die dadurch frei geworden ist, dann setz sie ein. Hey, wir stehen fest zusammen, wir lassen uns nicht auseinanderbringen. Wenn du wütend bist über die schlechte Situation in deiner Familie, dann setz deine Kraft ein, dass deine Familie wieder nach vorne kommt. Wenn du wütend bist über den Raubbau, der in der Natur eingesetzt wird, hey, dann setz deine Kraft ein, auch für Klima- und Naturschutz. Wenn du wütend wirst, weil die Nachbarn alle zerstritten sind, dann nutze diese Energie und führe zusammen und bring zusammen. Die Gelähmten und die Blinden wurden heil. Lass uns zusammen aufstehen. Und zuallererst lade ich dich ein, im Gebet einfach mal zu prüfen, ob es da Situationen und Menschen gibt, die so eine Wut in dir ausgelöst haben, die zu einer Trennung auch der Beziehung und der Freundschaft geführt hat. Vielleicht auch in deiner Ehe oder im Umgang mit deinen Kindern, dass du wütend bist über deine Kinder, die Gott dir geschenkt hat. Wenn es da ungerechte Situationen gab, dann bring sie doch jetzt zu Gott und entscheide dich ganz bewusst, auch Vergebung auszusprechen, denjenigen, die schuldig geworden sind an dir. Und wenn du das gemacht hast, dann überleg auch mal, wo ist diese göttliche Wut, die etwas zum Guten bewirkt in deinem Leben? Und dann entscheide dich und leg dich fest und sag, Gott, ich nehme deine Kraft, um die Dinge, die gerade noch so chaotisch sind, so durcheinander, um sie in deine göttliche Ordnung hineinzubringen. Und Jesus, danke, dass du uns hilfst dabei, jedem Einzelnen von uns. Wir wollen echt zum Segen in dieser Welt beitragen. Danke, dass du uns deine Liebe schenkst und dass du uns fähig machst. So wie du vergeben hast, denen, die schuldig geworden sind an dir, so willst du auch uns helfen, Herr, dass wir das tun, dass wir allezeit vergebungsbereit sind, dass wir ein weiches Herz uns bewahren und dennoch eine Stirn hart wie ein Kieselstein haben, um die guten Dinge voranzubringen. Danke, Jesus, dass du das gerade tust, dieses Wunder in jedem einzelnen Herzen. Und während unsere Augen geschlossen sind, niemand umherschaut, möchte ich so gern Gelegenheit geben für all diejenigen, auch im Livestream hier im Raum, die nicht wissen, ob ihr Leben Gott gehört. Wenn sie hier sind und sagen, ich möchte mein Leben ganz freiwillig, bewusst in die Hand Gottes legen. Ich würde mich so sehr freuen, wenn du einfach deine Hand dem Himmel entgegenstreckst, damit signalisierst, Jesus, ich lade dich ein, sei du Herr in meinem Leben. Auch auf der Empore oben in der Galerie, überall wo Menschen sind, die heute sagen, mein Leben soll Gott gehören. Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank dort links, danke. Auch auf der Empore. Und Jesus sieht jeden Einzelnen. Und er hat schon längst seine göttliche Hand dir entgegengestreckt. Vielen Dank. Dankeschön. Kommt, lasst uns zusammen beten. Herr Jesus Christus, ich bringe dir mein Leben. Vergib du mir meine Schuld. Befreie mich vor zerstörerischer Wut. Fülle mich mit deiner Liebe. Lass mich das Gute bewirken. Dem Frieden nachjagen. Dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Hey, kommt, lasst uns all denjenigen, die gerade ihr Leben Jesus gegeben haben, einen riesigen Applaus geben. Und jetzt lasst uns richtig ausrasten im Applaus für den König aller Könige, für Jesus Christus, für den Herrn aller Herren. Wir ehren dich, Jesus! Preis dich so sehr! Und jetzt, ihr Lieben, wollen wir die Gelegenheit nutzen und wollen Jesus anbeten und ihm einfach ehren, weil er das Beste in unserem Leben ist.